Alles ist ja die Gefahr, dass wir streiten. Ja, Streit über Politik ist nicht nur etwas, was uns gesellschaftlich beschäftigt, sondern das gibt es leider auch in christlichen Gemeinden. So denken wir mal drüber nach. Manche Christen fragen sich zum Beispiel, darf man als Christ die AfD wählen? Und sie kommen zu dem Schluss, nein, das geht nicht. Und dann gibt es andere Christen, die das komplett anders sehen. Sie fragen, ob man denn eine andere Partei außer die AfD wählen darf. Oder wir denken an die Corona-Zeit zurück. Ja, die Maßnahmen, die Obrigkeit für uns so gemacht hat, mit Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen, Impfungen und so weiter und so fort. Manche Christen waren sich sicher, das ist gut so, wir sollten diesen Regeln folgen. Andere das genaue Gegenteil. Und ich könnte noch ganz viele weitere Beispiele nennen aus dem Bereich Politik oder Obrigkeit. Und ich denke, wir müssten merken, wir kommen hier mit unterschiedlichen Meinungen zusammen. Und deswegen ist unsere Einheit angefochten. Und deswegen ist es gut, dass wir heute Morgen gemeinsam in Gottes Wort reinschauen, weil Gott auch zum Thema Politik was sagt. Wir finden jetzt hier nicht drinnen, welche Partei wir wählen sollen oder sowas. Und vielleicht können wir da auch zu unterschiedlichen Meinungen kommen. Aber Politik wird von Gott nicht ausgeklammert. Er spricht das an. Und Gott ist so weise, dass er dir und mir in seinem Wort alle Antworten gibt, die wir für unser christliches Leben brauchen. Bernd hat es schon verraten, wir machen Römer 13, wir sind in unserer Reihe durch den Römerbrief und heute kommen wir ganz natürlich, gar nicht, weil wir uns das ausgesucht haben, zu Römer 13, die Verse 1 bis 7. Das wollen wir nicht überspringen, wir wollen auch darüber sprechen, auch wenn es vielleicht herausfordernd wird. Schlag doch deine Bibel mit mir auf und wir wollen diesen Text aus Gottes Wort gemeinsam lesen. Römer 13, die Verse 1 bis 7. Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch eure Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid, Steuern dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Also wir sehen, Gott ruft uns in diesem Bibeltext dazu auf, dass wir uns der Obrigkeit unterordnen sollen. Das ist das Thema. Ordne dich der Obrigkeit unter. Und wir sind ja jetzt schon ein paar Wochen in diesem letzten Teil vom Römerbrief unterwegs. Wir erinnern uns nochmal, mit Kapitel 12 hat Paulus damit angefangen, den Christen in Rom und auch uns heute damit zu zeigen, wie es in unserem praktischen Leben aussieht. Mit Kapitel 12 hat er angefangen, uns dazu aufzurufen, dass wir unser ganzes Leben zur Ehre Gottes leben sollen. Und wir haben schon bisher bedacht, was alles dazugehört. Wir sollen uns als Christen gegenseitig dienen und uns lieben. Wir sollen uns auch gegenüber denen, die außerhalb der Gemeinde sind, richtig verhalten. So letzte Woche ging es um das Thema, dass wir Friedensstifter sein sollen. Und jetzt schreibt Paulus über das Verhalten gegenüber den Machthabern. Und daran erkennen wir, auch das ist etwas, was zu einem Leben als Christ dazugehört. Der Obrigkeit unterzuordnen ist eine Frage, ob wir Gott verherrlichen oder nicht. Und so denke ich, ist das natürlich jetzt ein neues Thema im Römerbrief, aber es passt eigentlich wunderbar in das, was Paulus uns so erklärt und ausführt. Und wir wollen uns diesen Text in drei Teilen gemeinsam anschauen. So ist er aufgebaut und so werde ich predigen. Wir sehen direkt am Anfang den Auftrag, am Anfang von Vers 1. Dann gibt uns Paulus Argumente und dann die konkrete Anwendung, über die wir dann tiefer nachdenken wollen. Also Auftrag, Argumente, Anwendung, dreimal A. Ich hoffe, das können wir uns gut merken und ich will noch mit uns beten und dann steigen wir so richtig ein. Lieber Vater, wir danken dir dafür, dass du in deinem Wort alles ansprichst, was für uns in unserem Leben wichtig ist. Und dass du uns ganz konkret auch zeigst, wie wir zu deiner Ehre leben können und was du von uns forderst. Und du siehst jetzt dieses herausfordernde Thema von der Obrigkeit. Wir wollen dich bitten, dass du uns dein Wort verstehen lässt, dass du unsere Gedanken leitest und dass wir uns jetzt dir auch gegenüber unterordnen, indem wir auf dein Wort hören und gehorchen. Amen. Wir starten mit dem ersten Punkt, dem Auftrag, und ich lese uns nochmal den Anfang von Vers 1 vor. Paulus sagt, jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Ich habe schon gesagt, das ist der grundlegende Aufruf, den Paulus uns gibt. Er sagt, jedermann soll das tun. Wörtlich steht hier jede Seele. Also das gilt tatsächlich für jeden einzelnen Menschen, ohne Ausnahme. Egal wo wir wohnen, egal ob wir Christen sind oder nicht, keiner von uns hat heute Morgen eine Ausrede. Jeder Mann soll sich der Obrigkeit unterordnen. Und es geht hier ja um die Obrigkeit, wie jetzt schon mehrmals gesagt wurde. Meine Bibelübersetzung ist hier vielleicht ein bisschen altmodisch. So ein Wort benutzen wir heute nicht mehr. Aber die Obrigkeit meint einfach jeden menschlichen Machthaber. Für die Christen damals in Rom war das natürlich der Kaiser Nero, der damals regiert hat. Aber das Römische Reich, das war sehr gut durchstrukturiert. Es gab nicht nur den Kaiser, sondern es gab auf unterschiedlichen Ebenen menschliche Machthaber. Im Großen und im Kleinen. Städtische Verwalter, Amtsträger, Polizisten, Steuerbeamte und so weiter. Und ich glaube, auch wenn wir jetzt nicht im Römischen Reich wohnen, können wir das ganz gut nachvollziehen. Auch unser Land ist gut durchstrukturiert. Wir haben auch menschliche Machthaber im Großen und im Kleinen. Ja, wir sind ja als Deutschland, haben wir diese Gewaltenteilung in die Legislative, Judikative, Exekutive. Und dann gibt es natürlich Machthaber, die über ganz Deutschland das Sagen haben oder über Bundesländer oder auch in Kommunen. Also ich denke, wir können das gut nachvollziehen. Obrigkeit sind einfach alle menschlichen Machthaber, die über uns stehen. Und der Auftrag, den wir bekommen, der ist sehr klar. Uns wird gesagt, ordne dich unter. Dieses Wort unterordnen, je nach Zusammenhang, kann das bedeuten, unterstelle dich, unterwirf dich, gehorche. Also es geht darum, dass wir in Hierarchien stehen. Es gibt Leute, die über uns stehen und wir sollen uns in diese Hierarchie akzeptieren, uns einordnen. Wir sollen anerkennen, dass es Menschen gibt, die mehr zu sagen haben als wir und denen sollen wir uns fügen. Und ich denke, das können wir gut nachvollziehen. Das kennen wir aus unseren Ehen, das kennen wir aus unseren Familien, das kennen wir auch in der Gemeinde. Überall hat Gott uns in Hierarchien gestellt oder in Ordnungen gestellt, wo wir uns einordnen sollen. Und das bedeutet, als gute Bürger tun wir unsere Pflichten. Wir sind loyal, wir gehorchen. Dazu ruft Paulus uns hier auf. Und Paulus ist kein Heuchler, wenn er das macht, wenn er sagt, ordnet euch der Obrigkeit unter. Nein, er hat das selber ja auch gemacht. Das können wir gut nachvollziehen in der Bibel. Das ist vielleicht mal ein hilfreiches Beispiel, dass wir das noch besser verstehen, was er meint. Paulus ist einmal auf einen Mann namens Onesimus gestoßen. Onesimus war ein Sklave, der vor seinem Herrn weggelaufen ist. Und Paulus hat ihn kennengelernt. Paulus konnte ihn zu Christus führen. Er ist Christ geworden. Und Paulus wusste, dass er diesen Onesimus jetzt nicht einfach für sich behalten kann, dass der jetzt sein Sklave wird, sondern er hat ihn zurückgeschickt zu seinem Herrn. Ja, das heißt, wir sehen, Paulus hat sich in die Herrschaftsstrukturen seiner Zeit eingegliedert. Wenn du das nachlesen willst, das steht im Philemonbrief genauso. Ein ganz kurzer Brief, denke ich, ganz hilfreich, um da einen Einblick zu bekommen. Das heißt, wir sehen, Paulus hat das gemacht und wir müssen es auch machen. Und das Gute ist, gerade bei so einem krassen Statement, ordne dich der Obrigkeit unter, werden wir nicht einfach allein damit gelassen. Paulus geht nicht jetzt direkt zum nächsten Thema im Römerbrief, sondern er nimmt sich Zeit, um uns Argumente zu liefern. Warum ist es wichtig, dass wir uns unterordnen? Und Paulus liefert uns in diesem Text drei Gründe. Ab der Mitte von Vers 1 bis Vers 5 drei Gründe. Und der erste Grund, den finden wir direkt, wenn wir Vers 1 weiterlesen. Lesen wir nochmal Vers 1 und Vers 2. Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die Bestehenden aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Also warum ist es so wichtig für dich und für mich, dass wir uns der Obrigkeit unterordnen? Der erste Grund ist, weil jede Obrigkeit von Gott kommt. In Vers 1 ist das doppelt gemoppelt. Seht ihr das? Er sagt, es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre, und die Bestehenden sind von Gott eingesetzt. Zweimal eigentlich die gleiche Aussage. Paulus betont, jeder Machthaber hat seine Macht von Gott. Und wenn wir darüber nachdenken, dann merken wir, das ist eigentlich ein krasses Statement, oder? Jeder Machthaber? Paulus, bist du dir da sicher? Gibt es da nicht so ein paar Ausnahmen, so ganz furchtbare Leute, die eher ihr eigenes Ding machen und die Macht einfach an sich selbst gerissen haben und das kommt gar nicht von Gott? Also wenn die Christen das damals in Rom so gehört haben, dann war das auf jeden Fall krass für sie. Das bedeutet ja, dass sogar der Kaiser Nero von Gott eingesetzt war. Zu der Zeit, wo Paulus den Römerbrief geschrieben hat, da hat er schon so manches Blödes gemacht, aber besonders in den Jahren später hat sich gezeigt, dass Nero ein schrecklicher Herrscher war. Ein paar Jahre später ist Rom einmal zu großen Teilen abgebrannt und Nero hat die Schuld dafür den Christen in die Schuhe geschoben. In Rom wurden viele Christen verfolgt und hingerichtet. Wir wissen von Berichten, dass manche Christen lebendig gekreuzigt wurden und dann abgebrannt wurden und als menschliche Fackeln in der Nacht leuchten sollten. Also Nero von Gott eingesetzt? Echt jetzt? Und das ist nicht nur für die Christen damals krass, ich glaube, das ist auch für uns krass, wenn wir mal drüber nachdenken. Ja, es gibt ja solche Länder in der Geschichte, wo schreckliche Herrscher an der Macht waren, und es gibt es bis heute. Aber Paulus sagt uns hier, selbst an den schlimmsten Orten hat Gott nicht die Kontrolle verloren. Auch da, wo so viel gegen seinen Willen geschieht, ist Gott immer noch an der Macht. Jede Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Und das werden wir im Laufe dieses Textes auch noch sehen. Paulus sagt noch zweimal, dass die Obrigkeit Gottes Dienerin ist und einmal, dass sie Gottes Diener ist. Also zweimal weiblich, einmal männlich. Das heißt, die Obrigkeit, sie ist von Gott eingesetzt, damit sie Gott dient oder damit sie zumindest Gott dienen soll. Und bei diesem bahnbrechenden Gedanken, dass jede Obrigkeit von Gott kommt, da ist es nicht so, dass Paulus das einfach erfunden hat und jetzt das erste Mal in der Bibel schreibt, sondern dieser Gedanke kommt eigentlich aus dem Alten Testament. Schauen wir uns mal ein paar Bibelstellen an, wo wir das nachvollziehen können. Hört mal auf Daniel 2, Vers 21. Dort betet Daniel und er sagt klipp und klar, Gott setzt Könige ab und er setzt sie ein. Oder wenn wir in der Geschichte Israels unterwegs sind, dann sehen wir, selbst die vielen schlechten Könige, die über Israel geherrscht haben, sie wurden von Gott eingesetzt. Und auch die Könige, die über die heidnischen Nationen geherrscht haben, sie hatten ihre Macht von Gott. So steht das zum Beispiel in Jeremia 27, Vers 6. Dort geht es um den babylonischen König Nebukadnezar. Ich denke, viele haben schon mal was von dem gehört. Und dort sagt Gott über ihn, nun habe ich alle diese Länder in die Hand meines Knechtes Nebukadnezar, des Königs von Babel, gegeben. Das heißt, Gott verteilt Herrschaftsgebiete. Und jetzt noch eine Bibelstelle, die dürft ihr gerne mit mir aufschlagen. Schlag mal auf Daniel Kapitel 4. Daniel Kapitel 4. Auch dort geht es um diesen König Nebukadnezar, von dem ich euch gerade vorgelesen habe. Daniel Kapitel 4 und dann Vers 27, den lese ich jetzt nicht, aber dort ist der König Nebukadnezar, der auf irgendeinen hohen Ort geht und er schaut sich sein ganzes Königreich an und er staunt darüber, wie mächtig er ist. Er ist stolz auf seine ganzen Herrschaftsgebiete und seine gewaltige Macht. Und dann kommt in Vers 28 die Antwort Gottes darauf. Lesen wir mal Vers 28 und 29. Noch war das Wort im Mund des Königs, da erklang eine Stimme vom Himmel herab. Dir wird gesagt, König Nebukadnezar, das Königreich ist von dir genommen. Und man wird dich von den Menschen verstoßen. Und du sollst dich bei den Tieren des Feldes aufhalten. Mit Gras wird man dich füttern wie die Ochsen. und sieben Zeiten sollen über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königreich der Menschen und es gibt, wem er will. Sehen wir, was hier ausgesagt ist. Der Höchste hat Macht über das Königreich der Menschen und er gibt es, wem er will. Das heißt, Gott setzt Könige ein und er setzt Könige ab. Und auch Jesus hat das sehr deutlich gemacht. Johannes 19, Jesus war kurz vor seiner Kreuzigung, er steht vor Pilatus. Pilatus war so jemand, der war Obrigkeit, er hatte Macht. Und in Johannes 19, Vers 10 war es so, dass Jesus sich geweigert hatte, Pilatus zu antworten. Er hat geschwiegen und dann sagt Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und Vollmacht habe, dich freizulassen? Und dann kommt die Antwort von Jesus. Jesus antwortete, du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Also auch Jesus wusste, jede Obrigkeit ist von Gott gegeben. Und ich denke, es ist wichtig für uns, gut einzuordnen. Natürlich macht die Bibel auch klar, da wo Herrscher gegen Gottes Willen regieren, da versagen sie. Und Gott wird jeden König und jeden Herrscher, jeden Präsidenten, der gegen ihn handelt, eines Tages absetzen und er wird sie eines Tages richten und strafen. Ich habe euch von Nebukadnezar vorgelesen, genau das ist ja damals passiert. Er hat gesündigt und Gott hat ihn abgesetzt. Gott hat kein Gefallen an ungerechten Herrschern, das ist klar. Und trotzdem gilt das, was in unserem Text steht. Jede Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Und ihr Lieben, ich glaube, das bringt uns ins Staunen eigentlich darüber, was für einen Gott wir haben, oder? Gott ist der Allmächtige. Das heißt, jede Macht, die ein Mensch hat, ob das groß oder klein ist, ist nur abgeleitet von ihm. Gott ist die Quelle aller Macht. Er sitzt auf dem höchsten Thron. Und jeder kleine Mensch, der sich seinen eigenen Thron vielleicht gebaut hat und ganz toll fühlt, er hat ihn eigentlich nur von Gott bekommen. Lieber Christ, unser Gott ist souverän. Er ist der König der Könige. Er ist der Herr der Herren. Er ist der souveräne Herrscher über alles und jeden. Das haben wir heute schon in zwei Liedern gemeinsam besungen. Gottes Reich ist nicht begrenzt auf ein bestimmtes Land, sondern er ist der Herrscher über das ganze Universum. Und Gott wird nicht irgendwann abgesetzt und vergessen. Nein, er regiert für immer. Er ist der ewige Herr. Vor 3 Tagen haben wir Christi Himmelfahrt gefeiert. Ich hoffe, du konntest daran denken, dich darauf ausrichten, was das bedeutet, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Wir haben da als 20 plus gemeinsam drüber nachgedacht. Und eine Sache, die das bedeutet, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist, ist, dass er jetzt als König regiert. Er sitzt zur Rechten Gottes. Ihm ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Das ist unser Gott. Und dieser Gott hat jede Obrigkeit eingesetzt. Wie könnte es anders sein? Es kann doch kein Mensch einfach eigenständig Macht an sich reißen, ohne dass Gott das sieht, ohne dass Gott das erlaubt. Und weil das so ist, das, was Paulus uns jetzt gezeigt hat, jede Obrigkeit ist von Gott eingesetzt, kommt in Vers 2 die Folge. Lest mit mir Vers 2. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Das heißt, wer sich der Obrigkeit widersetzt, das bedeutet das Gegenteil von Unterordnung, der lehnt sich auf. Und wenn wir uns auflehnen gegen Menschen, dann lehnen wir uns eigentlich gegen Gott auf und seine Ordnung. Ich will dich fragen, ist dir das bewusst? Wenn du beim Autofahren telefonierst oder mit dem Fahrrad mal eine rote Ampel mitnimmst oder was auch immer, können ganz kleine Sachen sein. Dann, wenn wir gegen gute menschliche Obrigkeit uns widersetzen, dann widersetzen wir uns eigentlich gegen Gott. Das bedeutet, Gehorsam gegenüber Machthabern hat mit unserem Gehorsam gegenüber Gott zu tun. Und deswegen steht am Ende von Vers 2 auch so eine krasse Warnung. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Bernd, das hast du erlebt, ja? Du hast telefoniert am Steuer und deswegen war die Verurteilung ein Bußgeld. Ja, und das habe ich auch schon erlebt. Gerade als Fahranfänger habe ich irgendwie noch nicht so gut rausgehabt, wo Blitzer stehen und so weiter und so fort. Ich bin Gott sei Dank nie viel zu schnell gefahren, aber immer so ein paar km/h. Irgendwann hat mich mein Vater schon ein bisschen damit aufgezogen, ja, der immer so oft geblitzt wird. Ja, das sind so kleine Verurteilungen, die wir vielleicht bekommen. Damals kannten das die Christen in Rom auch. Bußgelder gab es damals auch. Es gab auch Freiheitsstrafen, wenn es um krassere Dinge ging. Und wegen diesem Wort, was Paulus hier so benutzt und wie er das erklärt, zeigt er uns eigentlich, dass nicht nur menschliche Obrigkeit uns verurteilt, sondern dieses Wort ist eigentlich etwas, was immer für Gottes Verurteilung benutzt wird. Das heißt, in dem Moment, wo menschliche Obrigkeit zu Recht Verurteilung gibt, steckt eigentlich Gott dahinter. Und so wird er das auch eines Tages im Endgericht machen. Also warum sollen wir uns der Obrigkeit unterordnen? Wir haben jetzt einen ersten Grund gesehen. Jede Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Das wäre eigentlich schon genug Grund. Aber Paulus liefert uns auch noch einen zweiten. Lesen wir mal gemeinsam die Verse 4 und 5. 3 und 4. 3 und 4. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Denn sie sind Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Also ich denke, wir sehen hier, dass Paulus uns einen guten zweiten Grund liefert, warum wir uns der Obrigkeit unterordnen sollen. Wir sehen, dass Paulus über gute Werke und über böse Werke spricht. Und wir starten erstmal mit den guten Werken in Vers 3. Die Herrscher, also die Obrigkeit, sind nicht wegen guter Werke zu fürchten. Ich denke, wenn wir das so lesen, ist das direkt klar. Wenn wir das tun, was die Regierenden von uns fordern, was sie von uns wollen, dann ist klar, dass sie mit uns okay sind, dann brauchen wir keine Angst zu haben. Und deswegen die zweite Hälfte von Vers 3, wenn du dich nicht vor der Obrigkeit fürchten willst, so tue das Gute. Ja, eine ganz einfache Aufforderung, komm deiner Pflicht als Bürger nach, ordne dich unter. Und dann sagt Paulus am Ende von Vers 3 sogar, dann wirst du sogar gelobt werden. Und das war damals wirklich so, das wussten die Christen, wie das im Römischen Reich läuft. Einzelne Bürger, die zum Beispiel ihren Privatbesitz für das Wohl der Stadt eingesetzt wurden, die haben so eine Inschrift bekommen. Ja, also es war ein großer Stein, wo dann eingemeißelt wurde der Name dieses Bürgers und was er Gutes für die Stadt getan hat. Und so war quasi allen sichtbar und bekannt, er war ein guter Bürger und deswegen wurde er von der Obrigkeit gelobt. Und auch für uns ist klar, dass wir eigentlich wissen, was das Gute ist. Ja, das Gute ist immer mal wieder das, was die Obrigkeit von uns fordert. Aber Gott definiert ja in erster Linie, was gut ist. Vielleicht erinnert ihr euch an Römer 7, Vers 12. Da hat Paulus geschrieben, so ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Also wenn du dich fragst, was ist gut, dann schau in Gottes Wort. Und dort siehst du Gottes Maßstab und seinen Willen. Ähnlich wie das auch in Römer 12, Vers 2 so war. Auch dort wird Gottes Wille als gut bezeichnet, also das gleiche Wort wie hier. Das heißt, die Frage für dich ganz persönlich ist, wie kannst du Gutes tun? Wie kannst du dich einsetzen für deine Nachbarschaft oder deine Stadt? Wie können wir uns einsetzen für Frieden und für ein gutes Miteinander? Ich denke, das ist gar nicht so anders als damals. Ja, wir können uns zum Beispiel durch unsere Spenden einsetzen. Wir können an gute Zwecke spenden und dadurch Gutes tun. Oder wir setzen uns durch ehrenamtliches Engagement ein. Ja, ich feiere das immer, wenn Christen auch, ich sag mal, in der Welt einfach in guten Organisationen sind und sich dort für gute Dinge einbringen. Das ist super, das ehrt Gott und das ist oft auch ein Zeugnis für den Herrn. Und wir haben ja vorhin diese Abfrage gemacht über den Tag der offenen Tür. Ja, am 1. August planen wir als Gemeinde, dass wir unserer Nachbarschaft was Gutes tun wollen. Wir wollen uns auf dem Parkplatz versammeln, wir wollen sie einladen zu Essen, zu Knabbereien, zu guten Gesprächen, zu einer Band, die gute Musik spielt und so weiter und so fort. Also auch das ist eine ganz konkrete Art und Weise, wie wir Gutes tun können, wie wir für unsere Nachbarschaft hier als Gemeinde ein Segen sein können. Und ich denke, das Allerbeste, was wir tun können, ist, wenn wir das Evangelium mit anderen teilen. Auch das wollen wir bei diesem Tag der offenen Tür machen. Wir wollen probieren, irgendwie ins Gespräch zu kommen über Jesus. Wir wollen den Leuten auch mal unsere Gemeinde zeigen, mit der Hoffnung, dass sie auch mal an einem Sonntag zum Gottesdienst vorbeikommen. Und hoffentlich ist es dann so, dass unsere guten Werke unsere Verkündigung unterstreichen und bestätigen. Also die Ermahnung aus Vers 3 ganz klar: Tue Gutes. Und das ist laut Paulus auch der sicherste Weg, um mit der Polizei oder mit der Staatsanwaltschaft oder mit wem auch immer keinen Stress zu bekommen. Ja, das ist jetzt die Kehrseite, Vers 4. Paulus sagt zuerst nochmal, die Obrigkeit ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Ja, also die Obrigkeit ist eigentlich ein großer Segen für uns. Gott sei Dank leben wir nicht in einer Anarchie, wo einfach alles erlaubt ist. Und dann schreibt Paulus weiter in Vers 4. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Also wer böse Werke tut, lebt gefährlich. Paulus sagt, die Obrigkeit hat das Schwert. Damit meint er die Strafgewalt oder auch die Polizeigewalt. Und ich denke, wir wissen direkt, was gemeint ist. Herrscher können Geldstrafen verhängen, sie können Besitz pfänden, sie können Menschen verhaften. Damals war das noch krasser. Damals hat die Obrigkeit regelmäßig auch körperliche Strafen verteilt. Also besonders schlimme Kriminelle konnten öffentlich ausgepeitscht werden, sodass es alle sehen. Und damals gab es Verbannungen und sogar die Todesstrafe. Also wer das Böse tut, der musste Angst haben vor dem Schwert. Und dann weiter am Ende von Vers 4. Paulus sagt, die Obrigkeit ist eine Rächerin, eine Vergelterin. Sie bringt das Zorngericht über Menschen. Und damit meint Paulus, so wie vorhin, nicht nur die Strafe, die Menschen geben, sondern eigentlich steckt dahinter die Strafe Gottes. Wir haben letzten Sonntag diesen Text gelesen, wo Gott hier in Vers 19 gesagt hat, mit diesem Zitat: Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Ja, und das ist also auch in Bezug auf die Obrigkeit der Fall. Gott ist der, hinter dem alle Rache letztendlich steckt. Er übt Vergeltung aus. Und Gott macht das, indem er unter anderem Menschen benutzt, um sein Gericht zu bringen. Das heißt, das nächste Mal, wenn du die Nachrichten liest und wenn du davon hörst, dass irgendein Krimineller zu Recht verurteilt wurde und eine Strafe bekommt, dann darfst du wissen, dahinter steckt Gottes Urteil. Er ist der gerechte Richter. Also ich denke, wenn wir Vers 3 und Vers 4 jetzt so angesehen haben, dann ist die Lektion klar. Wer sich gegen die Obrigkeit auflehnt und Böses tut, der muss Angst haben und wird in der Regel bestraft. Auf der anderen Seite, wer sich der Obrigkeit unterordnet und Gutes tut, der braucht keine Angst zu haben und er wird in der Regel belohnt. Das ist also der zweite Grund, das zweite Argument, was Paulus uns dafür gibt, dass wir uns unterordnen sollen. Ich weiß nicht, wie es dir geht so bisher, als du das alles so über die Obrigkeit gehört hast. Jede Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Die Obrigkeit belohnt das Gute und bestraft das Böse. Ich denke, wir merken schnell, dass das gar nicht immer zu unserer Lebensrealität passt, oder? Und deswegen ist es gut, wenn wir uns mal kurz Zeit nehmen, um das Ganze hier ein bisschen einzuordnen. Ja, es gibt ja genügend Obrigkeiten, die es genau falsch rum machen. Das Böse wird belohnt und das Gute wird bestraft. Ich denke, das kennen wir aus unserer Zeit zu Genüge. Und auch Paulus wusste ja, wovon er redet. Er hat das am eigenen Leib erfahren. Denkt zum Beispiel mal an Apostelgeschichte 16. Dort war es so, dass Paulus in Philippi war, um das Evangelium zu verkündigen auf der zweiten Missionsreise. Und auf einmal war es so, dass die lokale Obrigkeit, die Herrscher, sich ihn geschnappt haben, dass Paulus öffentlich ausgepeitscht wurde und ins Gefängnis gesteckt wurde. Oder denk mal an das Ende von Paulus' Leben. Wie ist er gestorben? Höchstwahrscheinlich in Rom, in dem die Obrigkeit ihm enthauptet hat. Das heißt, spätestens hier merken wir doch eigentlich, dass das gar nicht immer so ist, wie Paulus das hier schreibt. Und es bedeutet über die Art und Weise, wie wir diesen Text verstehen sollen, dass Paulus uns hier eine grundsätzliche, eine pauschale Regel gibt, die immer wieder Ausnahmen hat. Grundsätzlich ist es schon so, dass die Obrigkeit böse Taten bestraft und gute belohnt. Und deswegen ist es grundsätzlich auch so, dass wir uns der Obrigkeit unterordnen sollen. Das heißt, Paulus behandelt nicht die Ausnahmefälle, wo wir rebellieren müssen und sollen, um Gott zu gehorchen, sondern er behandelt einfach diesen Grundsatz, den wir befolgen sollen. Und ich will uns mal kurz in Erinnerung rufen, dass ja die Bibel, wie gesagt, uns alle Antworten gibt, die wir brauchen. Und es gibt andere Bibelstellen, die genau auf diese Ausnahmefälle eingehen. Denkt doch mal an 2. Mose 1. Das Volk Israel ist in Ägypten und der Pharao erlässt dieses Gebot, dass alle Buben Israels umgebracht werden sollen im Kindesalter. Und dann gab es da Gott sei Dank diese Hebammen, die haben gesagt, nein, ich gehorche der Obrigkeit nicht, ich beschütze das Leben. Und das war genau richtig und gut so. Oder denkt mal an das Buch Daniel, da habe ich uns vorhin schon was vorgelesen, Kapitel 3. Daniel hatte diese 3 Freunde, die gesagt haben, ich will aber nicht diesen Nebukadnezar als Gott anbeten. Und es war gut und richtig, dass sie sich dieser Obrigkeit widersetzt haben. Dafür sind sie im Feuerofen gelandet. Und ich denke, ganz wunderbar ist es in der Apostelgeschichte ausgedrückt, Apostelgeschichte 5, Vers 29. Dort sagen die Apostel, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also das ist der Grundsatz, den Gott uns gibt. Zuerst Gott gehorchen und dann den Menschen. Das bedeutet, manchmal müssen wir uns der Obrigkeit widersetzen. Der Livestream läuft zwar gerade, aber ich bin trotzdem so mutig, das zu sagen. Manchmal müssen wir uns der Obrigkeit widersetzen und protestieren und demonstrieren. Nicht mit Gewalt, sondern friedlich, nach der Art Christi, so wie das Gott uns in seinem Wort auch sagt. Zu protestieren kann gut und richtig sein. Aber heute haben wir einen anderen Text. Und wir wollen bei dem bleiben, was Paulus uns so grundsätzlich sagt. Er sagt, die Obrigkeit ist Gottes Dienerin und deswegen ordne dich unter. Wir sollen das Gute tun. Das war jetzt ein 2. Grund für unsere Unterordnung. Und Paulus gibt uns noch einen 3. ganz kurzen Grund. Schaut mal mit mir, Vers 5. Er sagt, darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Ja, das Gewissen ist in der Bibel wie so eine Prüfzentrale in uns drinnen. Die allermeisten von uns sind wahrscheinlich schon mal geflogen. Das heißt, wir waren schon mal beim Flughafen. Und beim Flughafen gibt es ja diesen Fluglotsen im Tower. Ja, da schauen sie zu auf ihren ganzen Geräten, wo welche Flugzeuge fliegen. Und dann schauen sie sich das alles an und sie prüfen das und sie geben Kommandos durch, wo Flugzeuge hinfliegen sollen und wo sie nicht hinfliegen sollen. Und so ungefähr können wir uns unser Gewissen vorstellen. Wie so ein Fluglotsen, der uns sagt, was nicht so gut ist und was gut ist. Unser Gewissen beobachtet uns, kann man so sagen. Es prüft uns. Es schaut in uns rein. Und es hilft uns zu wissen, was ist schlecht und vielleicht auch, was ist gut. Und es ist, denke ich, kein Geheimnis, dass wir als Menschen manchmal unser Gewissen schon so abgestumpft haben, dass es eigentlich gar nicht mehr viel bringt. Aber als Christen haben wir eigentlich ein gereinigtes Gewissen. Das steht in Hebräer 9, Vers 14. Das heißt, wenn wir uns gegen die Obrigkeit auflehnen, dann ist das nicht gut, weil wir ein schlechtes Gewissen haben. So hat uns Paulus, so hat uns Gott jetzt 3 Argumente gegeben, warum es so wichtig ist, dass wir uns der Obrigkeit unterordnen. Das ist der zentrale Aufruf für uns heute Morgen. Und ich will uns fragen, wie geht's uns damit? Was macht das Thema Unterordnung unter die Obrigkeit mit uns? Ich habe mal 3 allgemeine Gedanken, so aus dem Text oder auch aus anderen Bibelstellen, aufgeschrieben und ich will sie uns geben. 3 allgemeine Gedanken über Unterordnung für uns ganz persönlich. Ich habe erst mal in der Vorbereitung gemerkt, dass ich zugeben muss, dass mir Unterordnung oft gar nicht so bewusst ist. Also ich denke, bei vielen Regeln ist schon klar, ich halte mich dran, alles okay, kein Problem. Aber mir ist nicht bewusst, dass meine Unterordnung unter die Obrigkeit eigentlich letztendlich Unterordnung unter Gott ist. Ganz ähnlich hat es Petrus gesagt. Ich lese dir das mal vor. 1. Petrus 2, Vers 13. Dort steht es, ordnet euch deshalb aller menschlichen Unterordnung unter, um des Herrn willen. Also auf gut Deutsch, für Gott. Weil wir Gott lieben und weil wir ihm gehorchen wollen, sollen wir uns an gute Gesetze und Regeln halten. Und in dem Moment, wo wir die Regeln der Obrigkeit brechen, brechen wir eigentlich Gottes Regeln. Ist dir das bewusst? Gehorsam gegenüber Gott heißt auch ganz oft Gehorsam gegenüber Menschen. Ich gebe uns noch einen zweiten allgemeinen Gedanken persönlich zum Mitnehmen. Als Christen wollen wir doch immer heiliger werden, oder? Wir wollen immer mehr so werden, wie Jesus war. Wir wollen leben, wie es Gott gefällt. Und ist dir bewusst, dass um heilig zu leben, du dich auch der Unterordnung, der Obrigkeit unterordnen musst? Ich habe schon am Anfang gesagt, genau das ist der Zusammenhang unseres Textes. Paulus sagt am Anfang von Kapitel 12, dass unser ganzes Leben zu Gottes Ehre sein muss. Und dann listet er Bereiche auf, wie das konkret aussieht. Dazu gehört auch die Unterordnung. Und in Titus 3 wird das vielleicht sogar noch deutlicher. Den Brief hat auch Paulus geschrieben. Und dort gibt er eine ganz ähnliche Ermahnung. In Titus 2 spricht er darüber, dass Gottes Gnade uns erzieht, dass sie uns in Zucht nimmt, damit wir immer heiliger werden. Und dann schreibt Paulus dort, erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sein sollen, zu jedem guten Werk bereit. Also die zweite Frage für dich persönlich, ist dir bewusst, dass deine Heiligung zusammenhängt mit deinem Gehorsam gegenüber der Regierung? Willst du heilig leben? Dann ordne dich unter. Und ich gebe uns noch einen dritten allgemeinen Gedanken, der uns vielleicht helfen kann. Das hat nämlich auch was mit unserem Zeugnis als Christen zu tun. Ja? Als Christen haben wir ja manchmal so das Image, dass wir Querdenker und Störenfriede sind. Und ich denke, teilweise ist das gut so. Ja? Wenn wir Missstände kritisieren und Sünde ansprechen, dann ist das gut. Aber ich glaube, manchmal ist es eigentlich viel besser, wenn wir einfach ruhig sind. Ja, wenn die Obrigkeit Dinge von uns fordert, die keine Sünde sind, die nicht im Konflikt stehen mit Gottes Gesetz, dann ist es vielleicht einfach an der Zeit, Ruhe zu geben und gute Bürger zu sein. Daniel hat letzte Woche in der Predigt gesagt, was wir als Christen hier auf Erden tun, fällt zurück auf unseren himmlischen Vater. Und das bedeutet, unsere Unterordnung hat was mit unserem Zeugnis als Christen zu tun. Schaffen wir es, durch unseren Gehorsam gegenüber der Obrigkeit ein Zeugnis für Gott zu sein. Das waren jetzt mal drei ganz allgemeine Gedanken. Ich hoffe, es hilft dir bei der Anwendung auf dein Leben. Und ich denke, wenn ich das so sage oder wenn wir diesen Text so bedenken, Unterordnung, dann merken wir, dass uns das in bestimmten Bereichen so richtig schwerfällt, oder? Unterordnung und Gehorsam, das ist in vielen Dingen gar nicht unser Ding. Ich denke, ganz oft leben wir viel lieber nach unseren eigenen Regeln, oder? Wir wollen lieber selbst das Sagen haben. Wir wollen einfach das tun, worauf wir Lust haben. Unterordnung widerstrebt uns ganz oft. Und das ist ja gar nicht nur in Bezug auf Machthaber so. Da haben wir jetzt ganz ausführlich drüber gesprochen. Denken wir mal an andere Lebensbereiche. Denk mal an deine Ehe. Denk mal an deine Freundschaften. Denk mal an deine Familie. Denk vielleicht an Gemeinde. Rebellion, fehlende Unterordnung, steckt so tief in uns drin, dass in ganz vielen Lebensbereichen sich das widerspiegelt. Und das Schlimmste ist ja nicht, dass wir uns Menschen widersetzen und uns weigern, uns unterzuordnen gegenüber unsergleichen, sondern das Schlimmste ist ja, dass wir uns weigern, uns Gott unterzuordnen. Die Bibel macht sehr klar, von Natur aus wollen wir uns Gott nicht unterordnen. Wir rebellieren gegen ihn. Wir nehmen nicht seine gute Regeln an und leben so, wie ihm das gefällt, sondern wir machen lieber unser eigenes Ding. Wir laufen vor Gott weg. Und die Bibel macht sehr klar, das ist eine schwere Sünde, ein großer Fehler. Dadurch laden wir Schuld auf uns. Wir werden schuldig vor Gott, wenn wir gegen ihn rebellieren und auch wenn wir gegen Menschen rebellieren, auf ungerechte Art und Weise. Und die Bibel macht klar, dass wir als Menschen, als Rebellen dadurch von Gott getrennt sind. Und dass wir eigentlich für immer verloren sind. Und das Schöne ist, die gute Nachricht aus der Bibel ist, Gott wurde aktiv. Er hat uns als Rebellen nicht einfach jetzt unserem Schicksal überlassen Und wir sind für immer von ihm getrennt und verloren, sondern er hat uns Jesus geschickt. Denk mal drüber nach, wie war das bei Jesus und Unterordnung? So, Jesus hat sich seinem Vater im Himmel immer untergeordnet. Er wusste, was Gott von ihm will. Er kannte das Gesetz und er hat es geliebt, sich an Gottes Regeln zu halten. Er hat seinen Vater im Himmel geliebt in jedem Moment seines Lebens. Und Jesus hat sich nicht nur Gott untergeordnet, sondern auch den Menschen, wenn das gut war. Ja, es war einmal so, dass ein paar von Jesu Feinden zu ihm kamen und sie wollten ihn mit trickreichen Fragen herausfordern und dafür sorgen, dass Jesus was Falsches sagt und dann endlich eingesperrt wird und hingerichtet wird. Und deswegen haben diese Feinde Jesu gesagt, müssen wir eigentlich unsere Steuern zahlen? Das kannst du in Matthäus 22 nachlesen. Und Jesus hat seine Feinde durchschaut, er wusste genau, was sie wollen und er hat eine sehr weise Antwort gegeben. Er hat gesagt, ja, man soll seine Steuern zahlen. Das heißt, Jesus war kein Rebell gegen die Obrigkeit. Er hat sich an die Regeln gehalten, wenn es gut war. Und er hat dann gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gottes ist. Und obwohl Jesus dieser eine perfekte Mensch war, der sich immer untergeordnet hat, wurde er abgelehnt und wurde gekreuzigt. Nicht, weil er das verdient hat, er war ja heilig und gerecht, sondern er wurde gekreuzigt für unseren Ungehorsam. Dafür, dass wir gegen Gott rebellieren und auch gegen gute menschliche Ordnung rebellieren, ist Jesus am Kreuz gestorben. Er hat die Strafe getragen für unseren Ungehorsam. Und wenn wir ihm vertrauen, dann dürfen wir wissen, dass er uns all das vergibt. Wir hatten uns vorhin einen Moment der Stille genommen, wo wir reflektieren konnten, was in unserem Leben nicht gut läuft. Und vielleicht haben wir im Laufe der Predigt jetzt gemerkt, auch in Bezug auf die Obrigkeit gibt es so viele Punkte, die wir falsch machen. Wie schön ist es, dass Gott uns Jesus geschickt hat und dass, wenn wir ihm vertrauen, dass wir gereinigt werden von unserer Sünde und von unserer Ungerechtigkeit. Und das Gute ist, Jesus ist nicht am Kreuz gestorben und dann tot geblieben, sondern er ist von den Toten auferstanden. Ich habe schon am Anfang gesagt, er ist in den Himmel aufgefahren. Er ist jetzt der wahre König, der regiert. Und er ist der, der von uns Gehorsam fordert. Lieber Christ, wenn du merkst, dass du ein Problem hast mit Unterordnung, dann ist genau das der Schlüssel. Wir dürfen uns erstmal ganz neu Vergebung von Gott geben lassen für unsere Rebellion. Und dann dürfen wir immer wieder zu Jesus laufen und über ihn staunen, wie er gelebt hat. Und Gott darum bitten, dass er uns immer mehr in sein Bild formt. Und so bete ich, dass wir in unserer Heiligung wachsen und dass wir Jesus immer ähnlicher werden und dass wir uns der Obrigkeit unterordnen. Und ganz am Ende unseres Textes verrät uns Paulus, wie das ganz konkret funktioniert. Der dritte, nur kurze Punkt, die Anwendung. Und wir lesen nochmal die Verse 6 und 7. Deshalb zahlt ihr ja auch eure Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid, Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Also zum dritten Mal nennt Paulus die Obrigkeit Gottes Diener und dann gibt er die Erklärung, wie damals Unterordnung ganz konkret ausgesehen hat. Ihr zahlt ja auch eure Steuern, sagt er. So sollten das die Christen in Rom machen. Es gab so eine Grundsteuer und eine Kopfsteuer, die jeder Bürger in Rom zahlen musste. Und Paulus sagt, es ist gut, dass ihr es macht, unterm Strich. Und dann in Vers 7, da sagt er was ganz Ähnliches. Gebt die Steuer, wem ihr die Steuer geben müsst. Und dann nochmal ganz ähnlich, gebt den Zoll, wem ihr dem Zoll geben müsst. Mit dem Zoll waren damals einfach so indirekte Steuern gemeint. Das können wir uns so vorstellen wie die Mehrwertsteuer heute. Ja, wir kaufen etwas und automatisch zahlen wir dadurch Steuern an die Obrigkeit. So war das damals mit dem Zoll. Und wenn Paulus das den Christen in Rom gesagt hat, zahlt eure Steuern, dann sagt er uns das heute auch. Wir müssen unsere Steuern zahlen. Wir dürfen bei unserer Steuererklärung nicht betrügen. Willentliche Steuerhinterziehung ist Sünde gegen Gott. Und dann endet er damit und spricht über Furcht und Ehre. Er sagt, fürchtet, wer Furcht verdient. Ja, es geht immer noch um die menschlichen Machthaber. Gute menschliche Machthaber verdienen unsere Ehrfurcht und, ganz ähnlich am Schluss, ehrt, dem die Ehre gebührt. Hier ist natürlich nicht gemeint, dass wir menschliche Machthaber so ehren, wie wir das bei Gott machen. Auf keinen Fall. Aber auch sie haben in einer gewissen Weise unsere Ehrerbietung verdient. Und ich denke, hier spricht Paulus ganz am Ende ein ganz spannendes Thema an, oder? Ehrfurcht, Respekt gegenüber der Obrigkeit. Ich will dich fragen, wie sieht es aus bei dir im Leben mit Respekt gegenüber der Regierung? Welche Herzenshaltung hast du gegenüber Politikern? Wie denkst du über sie? Wie redest du über sie? Ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, dann machen wir oft das genaue Gegenteil, oder? Wir sind ziemlich respektlos gegenüber Politikern, ziemlich oft. So dann, wenn wir undankbar sind für das, was sie tun. Oder dann, wenn wir über sie lästern und sie vielleicht sogar beleidigen. Ja, wie blöd kann man denn sein, dass man so ein Gesetz erlässt? Ja, wie blöd kann man sein, dass man sich so und so im Ausland verhält? Was macht man da alles kaputt an außenpolitischen Beziehungen? Und so weiter und so fort. Oder wir können uns auch respektlos gegenüber der Obrigkeit verhalten, wenn wir ihnen böse Absichten unterstellen, ohne dass wir das eigentlich wissen, wie es wirklich ist. Ja. Vielleicht wollen manche Politiker ja wirklich, ich bin mir sicher, manche Politiker wollen wirklich das Beste für unser Land. Und wenn wir ihnen einfach böse Absichten unterstellen, dann ist das nicht gut. Ich denke, es ist klar, sachliche Kritik an Politikern ist erlaubt und gut, das habe ich schon gesagt. Aber es muss eben sachlich sein, mit Respekt und mit Achtung. Also wie sieht es bei dir aus mit Respekt gegenüber der Obrigkeit? Wenn du so wie ich merkst, dass dir dieser Respekt oft fehlt, dann ist ein sehr gutes Gegenmittel dafür das Gebet. Wir haben das ja vorhin schon gemeinsam gemacht. Paulus hat dazu aufgerufen, dass wir für die Obrigkeit beten sollen. Und ich habe schon manches Mal erlebt, in dem Moment, wo ich für die Obrigkeit bete, habe ich vielleicht dann auch hoffentlich eine andere Herzenshaltung gegenüber ihnen. Ich muss nicht alles gutheißen, was sie machen. Wie gesagt, Kritik ist erlaubt, aber mit Respekt, mit Ehrfurcht, mit Ehre. Und wir könnten jetzt noch ganz, ganz viele Beispiele sammeln. Viele Beispiele darüber, was Unterordnung für uns ganz konkret bedeutet. Wir haben zum Beispiel schon an den Straßenverkehr gedacht. Vielleicht hier mal ein Zitat von John Piper. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung ist eine Form der christlichen Verehrung. Wissen wir das? Oder Thomas Schirmacher ganz ähnlich, das ist so ein Ethiker, toller Theologe. Thomas Schirmacher sagt, lebensgefährliches Schnellfahren und Falschparken wird nicht besser, wenn man auf dem Weg zum Gottesdienst ist. Ja, da bin ich total schuldig, muss ich sagen. Da bin ich gar kein Vorbild. Oder ein zweiter Bereich, denk mal an Schwarzarbeit. Ja, in manchen Berufsgruppen ist es eine ganz große Herausforderung. Man könnte so leicht einfach am Samstag noch ein bisschen mehr arbeiten und dann kriegt man Bargeld auf die Hand und da muss man nicht mal was abgeben an den Staat. Aber das ist nicht okay. Schwarzarbeit ist Sünde gegen Gott. Das ist letztlich Steuerhinterziehung und das Gegenteil von Unterordnung. Oder denk mal an Wehrdienst. Das ist das letzte Beispiel, was ich ansprechen möchte. Das ist ja etwas, was gerade junge Menschen in unserem Land gerade sehr viel beschäftigt. Das weiß ich von manchen von euch Jugendlichen. Ja, es wird darüber diskutiert, die Wehrpflicht wieder einzuführen, in welcher Form, wie auch immer. Und so denken manche Christen darüber nach, ist es eigentlich erlaubt, unser Land im Ernstfall zu verteidigen? Und das ist eine mega komplexe Frage, die kann ich jetzt nicht im Detail beantworten mit allen Nuancen. Aber ich sage mal so viel. Es gibt sehr viele gute Argumente dafür, dass wir Deutschland verteidigen im Ernstfall. Wir haben hier eine Demokratie, wir haben gute Regeln. Unser Grundgesetz ist eigentlich zu zentralen Teilen auf Gottes Gesetz aufgebaut. Wir haben ein Land, das wert ist zu verteidigen. Und vor allem 80 Millionen Menschen, die sehr viel wert sind in Gottes Augen. Das bedeutet, Soldat zu sein, bereit zu sein, sein Land zu verteidigen, ist nicht etwas Unchristliches, ganz im Gegenteil. Ich könnte jetzt noch ganz, ganz viele Beispiele auflisten. Ich denke aber, dass wir an vieles sowieso denken, deswegen mache ich hier Schluss. Gott hat uns heute Morgen gezeigt, Unterordnung gegenüber ihm heißt auch Unterordnung gegenüber Menschen. Und ich hoffe sehr, dass wir das mit nach Hause nehmen und ich will noch für uns beten, dass wir das verinnerlichen und danach leben können. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du herausfordernde Themen in deinem Wort nicht einfach ausklammerst. sondern dass du das ansprichst, was uns schwerfällt und was uns beschäftigt. Und du siehst unsere Herzenshaltung, dass wir dir gegenüber und auch Menschen gegenüber so oft rebellieren und Unterordnung uns so schwerfällt. Wir wollen bitten, dass du uns vergibst und dass du uns veränderst. Herr, und ich will beten, dass wir vor allem erkennen, dass du der König der Könige und der Herr der Herren bist. Dass wir wirklich davon überzeugt sind, dass du der souveräne Herrscher über diese Welt bist. Und dass wir deshalb anfangen, immer mehr auch dort uns in die Hierarchie einzuordnen, in die du uns stellst. Hilf uns zu unterscheiden, wo wir dir mehr gehorchen müssen als Menschen, wo wir widersprechen müssen, wo das gut ist. Und hilf uns aber auch in den ganz vielen Bereichen, wo Regeln eigentlich gut sind, in deinem Sinne sind, dass wir auch dort gehorsam sind und das tun, was von uns gefordert ist. Wir beten, dass du uns durch deinen Geist veränderst, dass du uns das wichtig machst, auch in der kommenden Woche, dass wir Rebellion gegen die Obrigkeit nicht als eine Kavaliersdelikt irgendwie sehen, was gar nicht so schlimm ist, sondern dass wir den Ernst der Lage verstehen. Und wir wollen beten, dass du uns durch deinen Geist veränderst. Wir beten in Jesu Namen. Amen. Ich lade euch ein, mit mir aufzustehen. Wir wollen drei Lieder gemeinsam singen. Und diese Lieder sind eine Antwort auf das, was wir gehört haben, denn wir singen von Gott.